Vielen Dank, ihr Lieben. Das tut gut, sich dieser Wahrheiten immer wieder neu bewusst zu werden und sich draufzustellen. Und nicht nur auf das zu schauen, was uns vor Augen ist und unsere Situation, sondern auf diesen großen Gott und auf seine Möglichkeiten. Und das bringt uns direkt hinein in unsere Predigtreihe, in der wir jetzt den zweiten Sonntag sind. Wir haben angefangen, letzten Sonntag betroffen und heute entfacht. Wir sind im Buch Nehemia. Unsere Predigtreihe über 6 Wochen, ein spannendes Buch im Alten Testament, Nehemia. Und wenn wir so Nehemia hören und Altes Testament, dann weiß ich, geht uns das oftmals so, dass wir da nicht so sehr zu Hause drin sind. Sagen, okay, das ist noch ein bisschen länger her als zu Zeiten Jesu, Neues Testament. Das liegt ja noch ein paar Jahre mehr zurück. Und die Zeiten sind uns meistens noch weniger geläufig, da stehen wir irgendwie nicht so richtig, stecken wir nicht so richtig drin. Und deshalb möchte ich uns ein klein bisschen in den Kontext hineinnehmen. Das ist übrigens immer sehr sinnvoll, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, einfach so Zeitreisende zu werden. Hineinzuschlüpfen in die damalige Zeit, in der es tatsächlich auch stattfand und geschrieben wurde. Denn das Wort Gottes ist ja zeitlos, gilt uns und allen Generationen zu allen Zeiten und ist trotzdem auch zeitgebunden. Es war nämlich in einer bestimmten Zeit, zum Beispiel in der Zeit Nehemias, da fand das statt. Das hat erstmal noch nichts mit Lüneburg zu tun. Und dennoch können wir sehr viel lernen heute. Und ich nehme uns mal in den Kontext mit hinein. Wenn ihr Nehemia sucht, ist es ungefähr mittig in der Bibel. Wenn ich mittig die Bibel aufschlage, dann kommen die Psalmen ein bisschen vorher. Und dann denkt man, ja, so mittig, auch so recht mittig im Alten Testament. Chronologisch sieht das anders aus. Chronologisch ist das Buch Nehemia eher am Ende anzusiedeln. Es gibt einen Propheten, der in diese Zeit hineinspricht. Das ist der Prophet Maleachi. Wisst ihr, wo das ungefähr gesetzt ist in der Bibel? Altes Testament? Ganz hinten, das letzte Buch des Alten Testamentes. Und da merkt ihr, aha, Nehemia, chronologisch müssen wir im Alten Testament eher an diese Zeit reisen. Und danach, Maleachi prophezeit, und dann kommt eine ganz spannende Zeit, nämlich 400 Jahre des Schweigens. So wird sie genannt, diese Zeit. 400 Jahre, in der kein Wort der Offenbarung mehr so direkt von Gott an sein Volk ausging, bis dann Jesus kam. Beziehungsweise erstmal Johannes, der Vorläufer, und dann auf Jesus hinwies und dann Jesus kam. Also wir sind recht am Ende des Alten Testamentes. Aber wir müssen vor Augen haben, ein ganz einschneidendes Ereignis spielt eine wesentliche Rolle im Volk Gottes ohnehin und auch für unser Buch hier. Und das ist das einschneidende Ereignis des Exils. Das Volk Gottes durfte nämlich nicht länger in seiner Heimat bleiben. Das kennen einige, die hier auch sitzen, nicht länger in der Heimat bleiben zu dürfen. Aber die sind dann auch nicht einfach nur geflohen, sondern sie wurden gefangen abtransportiert. Und zwar, nachdem sie sich wiederholt geweigert haben, den Weg des Segens zu gehen, den sie hätten gehen können und sollen und eigentlich auch wollen. Aber sie wollten einfach nicht hören. Sie wollten einfach nicht hören. Und so hat Gott Propheten und Propheten geschickt, die immer wieder zurückgerufen haben in diese Beziehung mit dem lebendigen Gott. Aber das Volk Gottes wollte nicht. Es wollte einfach nicht. Es dachte, wir wissen es besser, was uns gut tut. Und deswegen haben sie taube Ohren bekommen Richtung lebendigen Gott. Haben eigene Entscheidungen getroffen, das waren immer wieder ungute Entscheidungen, weil sie sich abgewandt haben vom lebendigen Gott. Und die Propheten haben zurückgerufen in diese Beziehung, in diese Bundesbeziehung. Gott hat doch mit euch einen Bund geschlossen. Und es gibt besonders einen Propheten, der für diese Zeit steht, das ist der Prophet Jeremia. Jeremia hatte seinen Dienst vor dem Exil, während der Deportation, als sie abgeführt wurden und als er in Schutt und Asche im zerstörten Jerusalem saß. Was für ein Lebenswerk, oder? Er hat alles drangesetzt, draufgesetzt, dass das Volk Gottes doch sich zurückkehre und mit diesem lebendigen Gott eine lebendige Beziehung lebt. Aber sie wollten nicht. Und immer wieder kam die Ankündigung Gottes, dass es eine Konsequenz geben muss. Eine Grenze. Jeremia sagt zum Beispiel, nachzulesen in Kapitel 25 seines Buches, und der Herr hat zu euch immer wieder alle seine Knechte, die Propheten, gesandt. Aber ihr habt nicht gehört, noch eure Ohren geneigt, mir zu gehorchen. Immer wieder hat Gott gerufen, aber sie wollten nicht. Und zwar ganz bewusst nicht. Nicht, ach, hätten wir das gewusst. Hätte uns doch mal einer sagen sollen. Sie wussten es und haben sich ganz bewusst gegen diesen lebendigen Gott entschieden. Immer wieder. Aber ihr wolltet mir nicht gehorchen, spricht der Herr, auf dass ihr mich ja entzörntet durch eure Hände werkt zu eurem eigenen Unheil. Darum, so spricht der Herr Zebaoth, weil ihr denn meine Worte nicht gehört habt, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens, spricht der Herr, auch mein Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie bringen über dieses Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum und will an ihnen den Bann vollstrecken und sie zum Entsetzen und zum Spott und zur ewigen Wüste machen und will wegnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams und der Braut, das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe. Zappenduster. Und genau so war es auch. Und dann saß Jeremia in den Trümmern der Stadt. Und Jeremia klagte dann sein Lied. Das ist das Buch nach Jeremia, Klagelieder. Und mittendrin besinnt er sich und sagt, aber eins rufe ich mir in Erinnerung. Und das gibt mir Kraft. Ich weiß immer noch, wer mein Gott ist. Denn er hat sich nicht verändert. Seine Treue, seine Güte, seine Barmherzigkeit sind neu jeden Morgen. Jeden Morgen. In Schutt und Asche sitzend. Das ist Jeremia, der das alles miterlebt hat. Das war das Exil. Und dann gibt es noch ein einschneidendes Erlebnis. Und das bringt uns absolut direkt rein in unserem Buch Nehemia. Denn es gibt nicht nur das Exil, es gibt auch die Rückkehr. Und zwar war das eine Rückkehr, also ein absolutes Wunder, dass das überhaupt möglich war. Aber eine Rückkehr in drei Wellen sozusagen. Die erste unter einem gewissen Serubabel. Und der kehrte mit ca. 50.000 Leuten zurück. Inklusive bester Ausrüstung für den Tempelbau. Und da sind die Propheten Haggai und Zacharia, die kennt ihr vielleicht auch, die sprechen in diese Zeit hinein. Und dann knapp 58 Jahre später ist Esra da. Und Esra kommt dann mit einer kleineren Delegation von 2000 Leuten zurück. Und da ging es um die Wiederherstellung des Volkes. Und jetzt sind wir in der dritten Rückkehr unter Nehemia. Und da gibt es sogar Geleitschutz. Und auch Material für den Bau der Mauer. Und ich möchte euch mal hineinnehmen, wie es denn überhaupt anfing mit dieser Rückkehr. Und das lesen wir in Esra. Und Esra und Nehemia kann man eigentlich fast zusammenlesen. Und Esra 1, da steht Folgendes. Also ihr könnt es auch in eurer Bibel mitlesen. Ich nehme uns mal in die Verse 1 folgende hinein. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, und der persische König hat das babylonische Reich besiegt und jetzt gab es eine neue Weltmacht. Und jetzt war es nicht mehr Nebukadnezar, das babylonische Weltreich, sondern jetzt war das hier Kyros. Und Kyros, im ersten Jahr des Kyros, erweckte der Herr, dass erfüllt wurde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, und ließ ausrufen in seinem ganzen Königreich, auch durch Schrift, und ließ sagen, so spricht Kyros, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott des Himmels, gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollten die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, neben der freiwilligen Gabe für das Haus Gottes zu Jerusalem. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her wohnten, stärkten ihre Hände mit silbernen Geräten und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden, außer dem, was sie freiwillig gaben.
Und der König Kiros gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und dann wird aufgezählt, was alles mitgenommen wurde. Wow, was für eine Rückkehr. Eine Rückkehr mit sämtlichem Gut und Hab. Hier müssen wir uns kurz mal einhaken, um gewahr zu werden, was tatsächlich passiert ist. Das ist nicht so leicht, ne? Das ist ein bisschen länger her, vielleicht mutet das an wie Geschichtsunterricht. So, ich muss euch da in diese Geschichte reinnehmen, weil das wird sehr lebendig. Wir müssen mal gucken, zunächst einmal, wer ist denn hier eigentlich der Handelnde? Wer ist denn der Protagonist, der dieses Wunder einleitete, dass das Volk Gottes tatsächlich zurückkehren dürfe in ihre Heimat? Der heidnische Perserkönig Kyros, oder? Ja, genau. Er hat es verkündigen lassen, sogar in Schrift. Allerdings wird eins beim Lesen sofort klar, und zwar glasklar, dass letztlich nicht Kyros der Initiator war, sondern der allmächtige Gott selber. Im ersten Jahr des Kyros, was passierte da, des Königs von Persien? Da erweckte der Herr den Geist des Kyros. Ist das nicht abgefahren? Gott nutzt diesen weltlichen Herrscher als sein Werkzeug, was er übrigens genauso mit Nebukadnezar zuvor getan hatte, der in der Bibel mein Knecht genannt wird von Gott. Der wollte von Gott überhaupt gar nichts wissen. Und dann führte er den Willen Gottes aus. Kyros genauso. Als ich das eben gelesen habe, habt ihr nicht gedacht, boah, Kyros, hast du dich eben bekehrt? Was war das denn eben für eine Rede? Auf einmal nutzt Gott hier diesen heidnischen Weltherrscher. Bei allem großen Werbel der Herrscher aller Zeiten ist ein Herrscher immer noch Herr der Lage. Und das ist der allergrößte Herrscher. Das ist Gott, der lebendige Gott. Und das gilt übrigens auch in deinem Leben. Egal, wie stürmisch das ist. Und egal, wie du denkst, was ist denn hier? Ich bin wie ferngesteuert und wer will alles in meinem Leben noch? Einer hat immer noch das Sagen. Und das ist der Herr Gott, der lebendige Gott. Es hat mich erinnert an ein anderes geschichtliches Großereignis, als ich mich vorbereitete und mich wieder hineinbegab in diese Zeit. Und dieses geschichtliche Großereignis, das fand zu meiner Lebzeit statt. Viele von euch haben es ebenfalls miterlebt. Manchen muss man das tatsächlich erklären, was da stattfand. Ich weiß das noch mit Haut und Haaren, ich weiß noch, wo ich da war. Am 30. September 1989, um 18.59 Uhr. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt erinnern könnt, was da war. Ich werde es euch gleich mal einmal einblenden. Das war ein Moment auf dem Balkon des Palais Lobkowicz in Prag. Und gebt mir doch mal kurz die ersten Eindrücke aus diesem Moment. Wir können uns das mal im bewegten Bild anschauen, wenn ihr das da habt. Es war im Halbdunkeln.
Um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise.
Gänsehaut. Also, ich weiß noch, wo ich da war. Und das sind ja hier Worte im Halbdunkel von der Balustrade hier über so ein schwaches Megafon. So, man denkt, das hätte auch besser gehen können, damals vielleicht noch nicht. So ein Satz, der noch nicht mal zu Ende geführt wurde und vielleicht deswegen in 50 Jahren noch zitiert wird. Der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Hans-Dietrich Genscher. Oder wie meine Oma immer zu sagen pflegte, der Genscher. Der Genscher. Und was sagte er da? Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise, und das andere ist im Jubel untergegangen. Die letzten drei Worte, möglich geworden ist, ging unter im unbeschreiblichen Jubel. Ja, der Genscher, der Außenminister, hat das verkündigt. Ist ihm jetzt zu danken dafür? Oder gibt es einen Herrscher, der auch über dieses Ereignis stand? Ein Herrscher, von dem wir hier einen Einblick bekommen, der alles in seinen Händen hält. der sogar heidnische, also gottferne Leute dazu bewegen kann, seinen Willen zu tun. Uiuiui. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, dass erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war. Und da wird eine Souveränität von unserem großartigen Gott sowas von sichtbar. Denn Jeremia, der hatte schon vor dem Fall Jerusalems, lange vor dem Fall, hatte er schon diese Hoffnung prophezeit, bevor die Wegführung war. Und zwar hatte er prophezeit, ich lese euch mal in zwei unterschiedlichen Kapiteln aus Jeremia, etwas Phänomenales. Da waren sie noch gar nicht im Exil. Da sagte er schon, dieses ganze Land soll wüst und zerstört liegen und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Okay, hier ist eine Grenze. Es ist eine begrenzte Zeit. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel. Und jenes Volk spricht der Herr um ihre Missetat willen. Dazu das Land der Chaldeer und will es zur ewigen Wüste machen. Und Jeremia 29, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Ihr Lieben, ist das nicht abgefahren? Schon lange vor der Deportation, vor der Zerstörung. Und tatsächlich, noch während Jeremia lebte, im Jahre 605 begann ja die erste Deportation. Und circa 70 Jahre später lesen wir in Esra 1 hier, dass es gestattet wurde, ins Heimatland zurückzukehren. Was für ein treuer Gott, der zu seinem Volk und zu seinen Zusagen steht, obwohl sie sich selbst im Exil nicht so verhalten haben, wie es eigentlich seinem Willen entsprach. Das war ja nicht so, dass auf einmal sein Volk sich vollkommen geändert hatte und sagte Gott, okay, na alles klar, wenn ihr so seid. Das Volk hatte sich nicht verändert. Es lebte im Exil ebenfalls seinen eigenen Stiefel. Und jetzt kommt aber etwas, das wir wissen müssen. Und ich habe euch damit hineingenommen, weil es für Nehemia ganz wichtig ist. Nehemia kannte nämlich diesen Gott. Und wir müssen wissen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der nicht aufrechnet und sagt, alles klar, wenn ihr so, dann ich so. Sondern Gott ist größer. Und Gott macht sich nicht abhängig davon, wie wir gerade drauf sind oder eben nicht drauf sind. Die neutestamentliche Entsprechung, die lautet so. Da schreibt Paulus an Timotheus, wenn wir untreu sind, was passiert dann? Dann bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist gute Nachricht, ihr Lieben. Das müssen wir inhalieren. Diesen Gott müssen wir kennen, der nicht davon abhängig ist, ob wir es gerade gebacken kriegen oder eben nicht. Denn wir kriegen es oftmals nicht gebacken, oder? Aber er kriegt es gebacken. Und zwar immer. Und er steht zu uns, treu zu unserer Seite. Selbst wenn wir untreu sind. Damit kann ich leben. Also ein Schwung von 50.000 Leuten ist zurück in ihre Heimat, unter Serubabel den Tempel wieder aufzubauen. Und das wird großartig eingeweiht, großartig gefeiert. Dann 58 Jahre später, zweite Rückkehr mit Esra, 2.000 Leute. Dann ging es um die Wiederherstellung des Volkes. Und nun sind wir in Nehemia angekommen. Und ihr müsst wissen, es gab damals ja noch keine digitalen Nachrichten und Medien. Also es wurde eben mal getwittert. So, wie geht es dem Volk, das zurückgekehrt ist und immer bestens, so wie ja einige Weltherrscher heute auch schnell mal twittern, sagt Nehemia, oh, jetzt weiß ich ja Bescheid, was gerade angesagt ist. Nein, das wusste er nicht. Aber er war trotzdem mit seinem Volk verbunden. Und 13 Jahre nach dem Auszug von Esra und Co. hört Nehemia auf einmal von einem seiner Brüder, wie es seinen Landsleuten und seiner Stadt Jerusalem ergeht. Und das hört er in einer Lage, in der es ihm sehr gut ging. Nehemia ging es bestens. Er hatte Karriere gemacht, er war als Mundschenk des Königs in eine äußerst bevorzugte und angesehene Stellung hineingekommen, ihm wurde großes Vertrauen entgegengebracht, ihm ging es eigentlich gut. Im Ausland, er hatte sich bestens eingelebt. Man kann sagen, Integration als Vorzeigebeispiel, er war mittendrin. Und jetzt kommt diese Nachricht, die ihm überbracht wird, und die war katastrophal. Und sie traf ihn auch mitten ins Mark. Und darüber haben wir letzte Woche gehört. Er war vom Ergehen seines Volkes und seiner Stadt zutiefst betroffen. Und Markus hat das so klar entfaltet. dass es dabei nicht blieb. Er war nicht einfach nur betroffen, sondern er interessierte sich. Er informierte sich und dann identifizierte er sich. Er machte es zu seinem eigenen Anliegen. Nehemia hätte ja auch die Nachricht einfach ganz gut hören können und lediglich feststellen, wie sehr ihn das bewegt. Letztlich ist er hier und die leidenden Menschen sind dort. Meine herzliche Anteilnahme, hätte er sagen können. Bruder, wenn du zurückkehrst, grüße alle ganz aufrichtig von mir. Sag ihm doch, dass ich an sie denke. Hätte er machen können. Wäre auch in Ordnung gewesen irgendwie, oder? Hätte gepasst. Hätte der Etikette entsprochen. So, man hätte nachgucken können, Knigge, was kann man da sagen? Wäre vielleicht ungefähr so gekommen. Aber er reagierte so vollkommen anders. Und da ist die Frage, was machen wir eigentlich mit Nöten, die uns so tief treffen und beschäftigen? Wohin treiben uns diese Nöte eigentlich, die wir wahrnehmen? Und wir nehmen ja alle Nöte wahr. Wir alle nehmen unterschiedliche Nöte wahr. Und manche von uns werden von der Schwere, von der Fülle der Nöte, man muss ja nur mal die Nachrichten gucken oder lesen, die würden da so in die Verzweiflung getrieben. Manche sagen zu mir, ich gucke keine Nachrichten mehr. Das kann ich nicht mehr ertragen. Diese Schwere, diese Not. Sie werden in Hoffnungslosigkeit, in Einsamkeit getrieben. Andere Menschen wiederum, die werden hyperaktiv und die versuchen, alle Nöte dieser Welt zu lösen. Warte, ich komme, bin schon gleich da. Und dann haben sie so ein Helfersyndrom und versuchen, überall und nirgends zu sein. Und vielleicht habt ihr, wenn es auf euch zutrifft, auch ab und zu feststellen müssen, dass dieses Vorhaben zum Scheitern verurteilt ist, oder? Können wir wirklich erlösen? Können wir erretten? Gott sei Dank gibt es einen Erlöser. Und der Erlöser hat einen Namen. Das ist Jesus Christus. Es ist so gut, dass es diesen Erlöser gibt. Und wir lernen hier von Nehemia eine ganz wichtige Lektion. Er bleibt mit diesen Nöten nicht alleine. Auch nicht im Kreise anderer, die ebenfalls betroffen sind. Was macht er mit seinen Nöten? Er nimmt sie huckepack und er bringt sie mit in die Gegenwart Gottes. Und er sagt, das ist jetzt nicht alleine mein Bier. Und wir machen keine Bauchnabelschau. Und wir machen keine Self-Pity-Party. So, Mitleidsparty. Selbstmitleidsparty. Sondern was machen wir? Wir gehen hinein in die Gegenwart Gottes und bringen sie mit. Und an der Stelle ist es ein höchst biblischer Rat an uns alle. Wie gehen wir denn bitte mit diesen Sorgen um, die uns so schwer bedrücken? Da gibt es beispielsweise drei Verse, die ich euch kurz mal vor Augen führen möchte. Aus dem Neuen Testament. Jakobus sagt, macht jemand von euch Schweres durch? Und wenn wir hier einfach mal kurz innehalten, ihr müsst kein Handzeichen geben. Dann weiß ich, also ungefähr die Hälfte hier würde sagen, ja, vielleicht auch mehr. Ihr macht gerade Schweres durch. Unterschiedlich schwer. Dann gibt es einen Rat. Dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Und Loblieder und Gebet kann ja auch kombiniert werden. Ne? Und das haben wir auch vorhin gehört hier. Oder Petrus sagt, alle eure Sorge. Hat jemand Sorgen? Ja. Und was machen wir denn bitte mit den Sorgen? Eigentlich ganz leicht, ne? Werft auf ihn. Und dann ist es häufig so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist sehr menschlich. Wir werfen die Sorgen und was machen wir dann? Wir holen sie uns irgendwie wieder zurück, ne? Es ist nämlich nicht, also werfen ist ja, ich mach's euch mal vor, weil es ist ja für uns manchmal so schwierig, das umzusetzen. Werfen ist ja, das ist ja wie eine sportliche Disziplin. Es gibt ja auch Weitwurf und so, ne? Oder Diskus oder was weiß ich, Speer. Und dann hat man das, was man in der Hand hält, nachdem man geworfen hat, nicht mehr in der Hand, es sei denn, man hat nicht geworfen. Dann ist es noch drin. Aber wenn man geworfen hat, dann ist es doch weg, oder wie? Aber ich glaube, wir machen das oft wie mit so einem Boomerang. Wir werfen, alle meine Sorge werfe ich auf Gott und hab sie wieder. Gehe ich so mit meiner Not und meinen Sorgen um? Nein. Werft sie auf ihn und lasst sie bei ihm. Lasst sie bei ihm. Denn er sorgt für euch. Er ist besorgt um euch. Er will für euch sorgen, ein Fürsorger sein. Aber dann müssen wir ihn auch lassen. Und Hebräer 4, Vers 16. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wer braucht es, Hilfe zu erfahren? Hey, ihr Lieben, wir brauchen das alle. Wir brauchen Hilfe. Und zwar wirkliche Hilfe von einem Gott, der helfen kann. Von einem Gott, der souverän ist. Dem nichts entglitten ist. Selbst wenn wir sagen, hier ist Hopfen und Malz verloren, da hat er immer noch die Kontrolle. Diese Hilfe, um die geht es hier. Die brauchen wir. Und wie sollen wir denn diese Hilfe in Anspruch nehmen? Ich weiß auch nicht so genau, ob ich mit diesem Anliegen und irgendwie, Gott, ist das Freimut? Mit Freimut? Lasst uns freimütig, mutig hinzutreten. Das heißt, hier bin ich, Gott, Herrscher des Universums. Hier bin ich, in einer Selbstverständlichkeit, weil ich kommen darf. Wohin eigentlich? Vor den Thron der Gnade. Und was ist denn vor dem Thron der Gnade? Keine Verurteilung. Da wird nicht zu Gericht gesessen und in 2 Wochen wird entschieden, ob dein Fall gut oder schlecht ausgeht. Sondern es ist Gnade. Und das ist eine Hilfe, die haben wir nötig, oder? Wer braucht denn bitte keine Gnade? Das ist so wichtig zu wissen, wenn wir Nehemia lesen und wie er betroffen ist und jetzt entfacht, zu Gott zu kommen mit seinen Nöten, um zu beten. Das müssen wir wissen, ihr Lieben. Sonst können wir das nicht nachvollziehen. Denn er betet folgendermaßen. Wir haben diesen Text aus Nehemia 1, 4 bis 11. Als ich aber diese Worte hörte, Nehemia, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben, die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an das Himmelsende, euch doch von da sammeln und euch an die Orte will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name da selbst wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk. Und da Matthias gesagt hat, es reicht das Lesen dieses Gebetes und braucht keine Predigt mehr, müsste ich jetzt eigentlich Amen sagen. Ne? Was steckt da alles drin, ihr Lieben? Dieses Gebet, das könnten wir jetzt 4, 5 Mal lesen und uns da reinlegen. Macht das. Macht das im Nachgang. Beschäftigt euch nochmal mehr damit. Nehemia treibt nämlich diese schreiende Not ins Gebet. Und Nehemia spricht Gott an als den Herrn Gott des Himmels. Und das ist ein Ausdruck, der im Alten Testament insgesamt 22 Mal verwendet wird und in den Büchern hier Esra, Daniel und Nehemia in dieser Zeit alleine 17 Mal vorkommt. Ich finde das spannend, weil es eine ganz existenzielle Lage für das Volk Gottes war. Und dieser Ausdruck, ich finde so, er legt das ganze Gewicht in die Macht und Souveränität Gottes hinein. Er sagt, Gott, du kannst. Du kannst. Du bist Herr der Lage, du bist mächtig. Du bist Herr des Himmels und der Erde. Du herrschst und sonst niemand. Und niemand ist irgendwie vergleichbar mit dir. Nehemia hatte ja mitbekommen, wie Gott sein Volk geführt und versorgt hat. Und das hatte sein Glauben geprägt. Das hatte ihn gestärkt. Und das war sein Gottesbild. Damit war er unterwegs. Und deswegen beginnt er auch so sein Gebet. Er wusste, mit was für einem Gott er das zu tun hatte. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir den Kontext verstehen. Nehemia hat da nicht zum ersten Mal gebetet. Nehemia kannte Gott.
Und er wusste, jetzt berufe ich mich auf den Gott, der alles in seinen Händen hält. Du Gott des Himmels. Das ist der Ausdruck dafür. Du kannst, ich nicht. Das ist manchmal auch hilfreich für uns. Du bist Gott, ich bin es nicht. Das ist manchmal eine hilfreiche Perspektive für uns. Und dann sagt er hier, du großer und schrecklicher Gott. Das ist auch ein Bekenntnis. Ich habe dich nicht in der Tasche. Ich verfüge nicht über dich. Das ist ja manchmal so, ne? So quadratisch, praktisch, gut, in der Tasche. Und wenn man ihn braucht, holt man ihn raus. So zum Beispiel zu Weihnachten kann man ihn irgendwie so in die Krippe legen oder so wieder reinstecken. Das ist er nicht. Sondern er ist der große und schreckliche Gott. Wie bitte? Schrecklich? Das will sagen, ich habe Respekt vor dir, Ehrfurcht vor dir. Ich erkenne an, dass deine Gedanken und Wege so viel höher sind als meine. Ich habe zwar auch sehr gute Ideen, manchmal vielleicht bessere als du, Gott, aber an der Stelle muss ich vielleicht eingestehen, nein, du bist Gott. Und mit diesem Ausdruck sage ich, und ich vertraue dir. Wow. Und jetzt kommt da, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Nun wird's schwierig, oder? Ups, das war ja der Grund für die ganze Misere. Das jetzt ins Spiel zu bringen hier. Gottes Volk hat sich doch immer wieder abgewendet, wusste es scheinbar besser, ging durch eigene Wege bis hin ins eigene Unheil. Aber dabei bleibt Nehemia nicht stehen. Das erkennt er an. Aber jetzt beginnt seine Fürbitte. Jetzt ist es so, fasten your seatbelt. Bitte anschnallen. Rückenlehne gerade so und so weiter. Jetzt geht's los. Jetzt hat er erstmal klar gemacht, mit wem habe ich das hier zu tun? Und jetzt stellt er sich mit dem Volk auf eine Stufe. Auf was für eine Stufe? Auf die Stufe vor den Thron der Gnade. Auf die Stufe kommt er jetzt. Oh, was für ein guter Platz. Auf die Stufe vor dem Thron der Gnade. Hier zählt nämlich nicht mehr, was jemand richtig oder falsch gemacht hat. Was zählt vor dem Thron der Gnade? Gnade. Deswegen heißt er so. Da wird nicht aufgerechnet und nicht abgerechnet. Und Nehemia macht sich hier eins mit seinen Landsleuten und er bekennt nicht ihre Schuld, sondern unsere Schuld. Das hatte Markus letzten Sonntag schon gesagt, dieses sich identifizieren. Und er bekennt nicht nur die Sünde des Volkes, sondern er sagt, was wir an dir getan haben. Da kann man sagen, wieso du doch nicht? Du bist doch gar nicht dort. Dir geht's gut und du führst doch ein gutes Leben. Wieso das auf einmal? Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben Übel an dir getan, das wir nicht gehalten haben. Wow, das ist mal eine Haltung. Ich glaube, dass Nehemia nicht einfach grundlos so aufgestiegen ist zu einer solchen Position. Ich glaube, er hatte einen bestimmten Charakter entwickelt. Und den entwickelt man nicht einfach mal so am Strand von Mallorca. Den entwickelt man in schweren Zeiten. Und hier sehen wir das, was sich an dieser Stelle seines Gebetes zeigt. Er stellt sich nicht über sein Volk, hätte er machen können. Er macht sich eins mit ihnen. Er sagt, wir sind hier eins. Er kommt nicht besserwisserisch, sondern er kommt demütig. Er weiß nämlich, dass er selber auch angewiesen ist auf die Gnade Gottes. Das weiß er. Und wenn wir das wissen, wir sind auf der Stufe vor dem Thron der Gnade, das macht was mit uns. Dann sagen wir nicht, ey, sag mal, du müsstest eigentlich und wir. Auf einmal ist die Perspektive eine andere. Eine so wohltuende, eine so heilsame. Und dann sagt er, gedenke aber doch. Gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest, als du sprachst. Und das ist spannend, was er dann für ein Gewicht in die Waagschale legt. Also Gott ist ja nicht vergesslich, oder? Dass er ihn erinnern müsste. Nach dem Motto, Gott, ich müsste dich nochmal daran erinnern, vor Augen führen, weil ansonsten siehst du es nicht und dann handelst du vielleicht nicht richtig. Gott, du bist souverän, aber gedenke doch, das ist ein
ein Gebet, das wir im Verlauf des Buches immer wieder entdecken werden. Dieses Schlüsselwort, gedenke doch. Und Nehemia betont, was die Propheten nie müde wurden zu sagen, dass Gott Gerechtigkeit üben muss, aber eben auch Gnade walten lässt. Und deswegen stellt er sein ganzes Gebet nämlich auf ein bestimmtes Fundament. Und von diesem Fundament kommt er, von der Erlösung Gottes. Er sagt nicht, naja, eigentlich sind wir auch gar nicht so schlecht. Und wir meinen es auch nicht so. Und wir sind eigentlich alle ganz lieb. Wir wollten eigentlich nur spielen. Das sagt er alles nicht. Wir beißen auch nicht. Nein, er weiß darum. Er weiß um die Misere, er weiß um die Verlorenheit. Aber jetzt stellt er sich auf die Erlösung Gottes, auf seinen Charakter, auf sein Wesen. Es ist so, als ob Nehemia Gott ein Stückchen vor Augen führen will, wie er beispielsweise durch Mose geredet hat. Und da hat er zum Beispiel durch Mose auch Folgendes gesagt. Denn frage nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind, von dem Tage an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat und von einem Ende des Himmels zum anderen, ob je so großes Geschehen oder desgleichen je gehört sei, dass ein Volk die Stimme Gottes aus dem Feuer hat reden hören, wie du sie gehört hast und dennoch am Leben blieb. Oder ob je ein Gott versucht, dahin hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem Volk herauszuholen durch Machtproben, durch Zeichen, durch Wunder, durch Krieg und mit starker Hand und ausgerecktem Arm, durch große Schrecken, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch getan hat. In Ägypten vor deinen Augen. Du hast es gesehen und sehen können, auf dass du wissest, dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner. Hey, Gott, ich führe dir das nur mal vor Augen. Du allein und wir und diese Beziehung. Ich finde das spannend, dass Nehemia es nicht einfach Gott überlässt, nach dem Motto, ja Gott, du wirst schon wissen, dein Wille geschehe. Es ist übrigens sehr gut, das auch immer mal wieder zu beten, dass Gottes Wille geschehe. Aber er erkennt ja hier den Willen Gottes und stellt sich auf denselbigen, nämlich auf dieses Fundament. Nehemia ist nämlich entfacht. Er ist nicht einfach nur betroffen, sondern er ist entfacht. Und was macht das mit ihm? Er ist entfacht für seine Stadt, für sein Volk, für die Wiederherstellung auf ganzer Ebene. Und das entspricht doch Gottes Willen. Und nun traut er das Gott zu, und zwar hundertprozentig, und lässt daran keinen Zweifel. Und dann kommt er zum Abschluss seines Gebetes und sagt, ach Herr, lass deine Ohren aufmerken und auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Also zunächst einmal, Nehemia ist sich wirklich bewusst, es hängt nicht von ihm alleine ab. Er sagt hier, das Gebet deines Knechtes und das Gebet deiner Knechte. Sondern er ist einer von vielen, die beten. Und er reiht sich hier sehr dienend ein. Er weiß, er ist jetzt nicht the one and only. Und ich spreche das Gebet, habe ich mir zurechtgelegt, rhetorisch ausgefeilt und wow, und es wird sitzen wie ein Pfeil. Nein, ich bin einer, der betet, aber ich klinge mich hier ein. Ich mache mich eins. Und dann endet sein Gebet mit der Bitte um Gnade, Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ihr wisst, um wen es da handelt, ne? Um den Weltherrscher, dieser Mann. Während er die Stellung der Untergebenheit unter dieser heidnischen Autorität ja verstand, in die er und sein Volk gebracht worden waren, fällt aber hier auf, dass der König in der Gegenwart Gottes, der Weltherrscher, einfach nur dieser Mann war. Darf man ihn so nennen, den Weltherrscher? Ein Monarch fast erdumfassenden Königreich? Er verlor sich in Nichtigkeit vor den Augen des Glaubens. Er war nichts als nur ein Mann, ausgestattet mit einer kurzzeitigen Autorität zur Durchsetzung von den Absichten Gottes. Wow. Es hängt eben nicht alles nur ab von Kyros. Und da war Nehemia sich vollkommen klar. Es hängt alles ab von Gott. Und diese Haltung hatte er in sich. War sonst hoffnungslos verloren. Ich meine, was soll man da sagen? Soll er jetzt als Mundschenk hingehen und sagen, ey, übrigens, Kyros, ich habe da mit meinem Gott mal was ausgetakelt und folgenden Plan haben wir. Das wären wahrscheinlich seine letzten Worte gewesen. Aber er wusste, er hat einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und deswegen, lass mich Gnade finden vor diesem Mann. Und nicht vor, nicht, du bist doch der große, schreckliche, der, dem ich Respekt für gegenüberbringe. Du bist der, der alles kann. du kannst. Und deswegen komme ich mit einer anderen Haltung. Und dann zum Schluss, ich war nämlich des Königs Mundschenk. Und das wusste er. Menschlich gesprochen, da war nichts drin. Völlig untergeben, er war völlig abhängig. Aber damit schließt hier das Kapitel für heute. Nehemia hatte sein Herz ausgeschüttet. Er hat sein Anliegen gebracht. Und jetzt finde ich das ganz spannend. Und jetzt liegt es bei Gott. Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr merkt, ihr seid mit einem Anliegen bei Gott. Und eigentlich würdet ihr gerne, so, ich habe doch da eben raufgedrückt, da unten soll das rauskommen. Aber manchmal geht es nicht so. Und dann überlasse ich Gott das Handeln. Es gibt bei Gebetserhörung meines Erachtens 3 Möglichkeiten. Ja, nein, noch nicht. Und manchmal, also ich bin übrigens froh, dass es auch ein Nein gibt. Also ich habe schon für Dinge gebetet, bin ich froh, dass Gott Nein gesagt hat. Und ich bin froh, dass es ein noch nicht gibt, weil Gott das Timing kennt. Und Gott kannte das Timing hier ganz genau. Ganz genau. Es ist natürlich nicht immer so leicht, wenn man sagt, Mensch, das Gott, das ist doch in Übereinstimmung mit deinem Willen. Also ich habe doch gebetet. Come on, was hindert dich? So. Und was macht er dann mit uns und unserem Herzen? Und wie verhält es sich in mir, wenn es nicht sofort kommt? Wir lernen hier von Nehemia, er ist ein Mann, der das Beten und das Handeln beides verstand. Beides macht er. Und höchstwahrscheinlich wird er auch nicht nur einmal mit diesem Anliegen in der Gegenwart Gottes getreten sein. Im Gegenteil. Diese Not seines Volkes ließ ihn ja nicht mehr los. Er bewegte sein Gebetsanliegen immer wieder. Tag und Nacht steht da vor Gott. Aber Nehemia weiß nicht, wie und wann Gott antworten wird. Aber eins war ihm klar, er hatte die Treue Gottes kennengelernt. Und daran hat er nicht gezweifelt. Er wusste, wie Gott ist. Und er wird nicht müde, sich auf den Charakter Gottes, auf das Wesen Gottes zu stellen und es Gott in Erinnerung zu rufen und sich selber. Das kann manchmal ganz schön kräftezehrend sein, oder? Habt ihr schon mal für eine Sache etwas länger gebetet? Ja, und gemerkt, oh, ich hätte Gebetserhörung ein bisschen früher. Gerne, Herr, schenkt mir bitte Geduld, aber bitte sofort. Vielleicht kennt ihr das. So, und ihr hart aus und denkt, Mensch, das muss doch hier, Gott, hast du mich gehört? Der Nehemia wusste nicht, wie lange es dauert. Es dauerte genau 4 Monate. Kann man ja jetzt sagen, ey, Nehemia, das war ja wohl mal hier auf dem Silbertablett. Ne? 4 Monate, das ist ja keine Zeit. Wenn er das vorher gewusst hätte, 4 Monate, hätte er gesagt, nehme ich, sofort. Vielleicht warst du mal in einer Arbeitslosigkeit oder bist es und weißt nicht, wann die endet. Alter Schwede, kann das kräftezehrend sein? Wenn du weißt, ach, das sind 3 Monate, sagst du, ey, super, 3 Monate mal Luft zu haben und ja, aber das weißt du eben nicht. Und das nicht zu wissen. Und dann, was macht das mit dir? Wärst du daran bitter? Haderst du damit? Haderst du mit dir? Haderst du mit Gott? Bist du dabei, das Ganze noch hinzuschmeißen? 4 Monate dauerte es, bis wir in Kapitel 2 lesen, dass der König Nehemia auf seine Befindlichkeit hin ansprach. Es war nämlich Nehemia anzusehen, weil er so sehr für das Wohlbefinden seines Volkes brannte. Und jetzt schenkt Gott eine Gelegenheit und gibt Gnade, dass der König nicht nur ihn und weitere Leute ziehen lässt, sondern ihn auch noch ausstattet mit Schutzgeleit und mit bestem Material zum Bau der Mauer. Ich bin mir sicher, dass Nehemia vor dieser Zeit auch schon für verschiedene Nöte gebetet hat. So lernen wir ihn kennen. Und das kennen viele von uns auch. Und wir beten manchmal für Nöte und geben sie bei Gott ab und merken dann, gut ist. Vielleicht kennt ihr das. Und manchmal ist es so, da betet ihr für Nöte und ihr merkt, oh, ich werde Teil der Gebetserhörung. Da wird es ein bisschen gefährlich. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal bete ich für Dinge und dass es nicht gut ist, sondern ich merke, ich bin noch weiter drin. Und das ist ein Anliegen, das bewege ich weiter und weiter und weiter. Und Gott möchte mich gebrauchen, Teil der Gebetserhörung zu sein. Jetzt sagt ihr vielleicht, oh, ich bin vorsichtig, wofür ich bete. Und merkt ihr, mit dieser Haltung zu beten, bin ich dazu bereit. Nehemia war das. Die Not, die Nehemia für sein Volk trug, die blieb bei ihm. Sie setzte ihm letztlich in Bewegung, Großartiges auch in Gang zu bringen. Dieser Mann hat durchbuchstabiert, was es bedeutet, Nöte nicht bei sich selber zu behalten, sondern sie in Gottes Gegenwart zu bringen. Diesen Gott, den er kennengelernt hat, der treu ist. Ich habe mal zum Schluss ein paar Lektionen für uns zusammengetragen. Ich lese sie einfach nur mal so vor und ihr könnt das mal wirken lassen. Was nimmst du für heute mit? Was können wir denn lernen aus dem Gebet von Nehemia? Also zum einen die Demut, sich nicht zu erheben, als sei man etwas Besseres, sondern sich selbst von der Gnade abhängig zu wissen. Ich auch, ich brauche auch die Gnade Gottes. Und ein zweites, den Charakter Gottes zu kennen. Denn wenn ich den Charakter Gottes kenne und seine Zusagen, dann kann ich ihn auch beim Wort nehmen. Und wisst ihr, mein Gebetsleben sieht tatsächlich oft so aus, dass ich so gedenke doch, sage ich nicht, das sind nicht so meine Worte, aber so ähnlich. Vom Inhalt her sage ich, Gott, du hast doch gesagt das. Und dann kommen Zusagen Gottes, die ich sozusagen Gott sage, aber ich meine, Gott kennt die ja, aber ich sage ihm die, weil ich weiß, das ist so mächtig, das ist Wahrheit, da stelle ich mich auf dieses Fundament und das stärkt ja auch meinen Glauben. Gott, ich weiß, dass alle Dinge mir zum Besten dienen sollen. Ich weiß, dass mich nichts trennt von der Liebe Gottes. Und wenn ich für andere bete, ich hole einfach die Zusagen Gottes hinein in die Situation. Und ich spreche das aus. Und das ist, als wenn ich merke, oh ja, die Wahrheit hat ganz schöne Macht und Kraft. Es ist gut, den Charakter Gottes und seine Zusagen zu kennen. Und sich nicht von Übermächtigem verängstigen zu lassen. Das ist ja schnell so. Kyros, die katastrophale Situation des Volkes da. Okay, aber das ist eine Nummer zu groß. Ich bin raus. Oder zu sagen, ich gucke auf Gott. Gott, ich weiß, dir ist nichts unmöglich. Wenn wir so rangehen und beten, also ich habe ja mal den Jenscher da eben eingeblendet, ne? Und ich weiß, alleine von Leuten, die ich kenne, die gebetet haben und gebetet, und zwar über Jahre, und dann die ganzen Gebetsmärsche und so weiter, war das der Jenscher? Ich weiß, dass Gott seine Hand da im Spiel hatte und dass er kann. Und ich weiß, dass bei vielen Situationen in euren und in meinem Leben, wo wir sagen, eigentlich geht das nicht. Ja, ich meine, hä? Wiedervereinigung Deutschland, das geht doch nicht. Das ist völlig unmöglich. Okay, jetzt ist es völlig normal. Worauf gucke ich? Auf das Übermächtige oder auf den mächtigen Gott? Ausharren im Gebet und nicht irre werden, wenn scheinbar nichts passiert. Hier diese 4 Monate, die haben, glaube ich, was ganz Entscheidendes im Leben von Nehemia verursacht. Ich glaube, dass charakterliche Reife eingetreten ist. Weil warum hat dieser Mann letztlich das ganze Bauprojekt geleitet? Da bei seinem Volk, da war er doch gar nicht zugegen. Da musste er sich erst mal vorstellen. Und man stellt sich meistens nicht so vor, hallo, ich bin Nehemia und ich bin hier der Leiter von euch allen. Ne? Ich bin Chef von der Janze. Nee, das sagt man normalerweise nicht. Dann sagt man ja, alles klar. Und du kannst auf der Hacke wenden und schönen Tag noch. So, anscheinend ist da etwas gereift in dieser Zeit, was charakterlich eine ganz große Qualität hatte. Die Not, die Gott einem aufs Herz legt, zu bewegen und sich dafür einzusetzen, aber auch nicht allen anderen Nöten Macht über mich zu geben. Ich kann ja auch von den Nöten gesteuert sein, ne? Also da mache ich eigentlich gar nichts mehr, sondern ich bin nur noch Feuerwehrmann Gottes, weil da schon brennt und da liegt das an mir. Oder traue ich Gott zu, dass er mir einen Brand aufs Herz legt und dir einen anderen? Gott ist doch in der Lage. Und letztlich den Erlöser wirklich zu kennen. Wir sind es nicht. Wir sind nicht der Erlöser. Das ist eine richtig befreiende Nachricht. Aber Gott ist es. Wir werden jetzt ein Lied singen miteinander. Und zwar das Lied von dem Vers, mit dem wir uns eben ein bisschen beschäftigt haben, aus dem Hebräerbrief. Mutig komme ich vor den Thron. Ihr könnt gerne nach vorne kommen und ich möchte euch einladen, einfach euch selber jetzt mitzubringen, weil wenn wir vor den Thron der Gnade kommen, dann kann das sein, wir bringen etwas mit als Gebetsanliegen, was uns richtige Not macht. Und wir stellen uns mit dieser Person oder diesem Anliegen auf die Stufe vor den Thron der Gnade und sagen, hier mache ich mich eins, wir sind hierher. Oder du hast eine Situation in deinem Leben und du sagst, also die macht mir so eine Not. Hast du Hilfe nötig? Gnade und Barmherzigkeit fließen, das ist bei dem Thron der Gnade. Das singen wir jetzt und ich lade euch ein, das einfach so zu machen mit dem, was euch persönlich beschäftigt. Wenn man vor den Thron der Gnade kommt, dann steht man ja meistens von seinem Stuhl auf und geht dahin. Vielleicht könnt ihr das einfach als ein Zeichen machen. Ich komme vor den Thron der Gnade und bringe das mit, was mich jetzt beschäftigt.